da sitzen sie. Daniel Theiss, Maudo Loh, die Zukunftshoffnung des deutschen Basketballs in der Nationalmannschaft und natürlich auch bei den Brose Battenbergern.
So, ganz lieben Dank erstmal. 24. Juli 2020. Habt ihr eine Ahnung, was da ist?
Beginn Olympische Spiele.
Oh, stark. Sehr, sehr gut. Habt ihr was geguckt eigentlich jetzt, Olympia, Rio?
Schon die Spiele, als vor allem wenn Amerika gespielt hat und die Top-Mannschaften hat man schon ein bisschen verfolgt.
Andere Sportarten?
Alles, was im Fernsehen lief eigentlich. Wenn wir abends nach dem Training im Zimmer, nach dem Essen, im Zimmer lagen oder so, lief eigentlich Olympia die ganze Zeit.
Ich bin ein riesen Olympia-Fan. Ich habe alle meine Urlaube in den letzten 30 Jahre nach Olympia gelegt. In diesem Jahr wurde es mir so richtig madig gemacht, überhaupt Olympia zu gucken. IOC, Doping, was weiß ich, irgendwelche Geschichten. Rio darf man es gar nicht hinbringen, da ist alles Umweltverschmutzung. Hat das euch irgendwie, seid ihr junge Burschen oder sowas, stört euch sowas oder hat die Olympia immer noch so ein bisschen Faszination?
Also persönlich für mich habe ich das jetzt nicht alles so mitbekommen. Für mich hat Olympia auf jeden Fall Faszination. Ich war noch nie auf so einem Niveau oder bei so einer Veranstaltung und es ist schon das Ziel des Sportlers, da mal hinzukommen und da teilzunehmen.
Jetzt verfolge ich die Nationalmannschaft seit 1990. Nowitzki nehmen wir mal außen vor, jetzt als Einzelheld. Ich glaube, der Kader ist so stark wie nie, wenn man sich die nächsten Jahre anschaut und wenn jetzt alle zusagen würden, jetzt von Dennis über, was weiß ich, alle. Wird euch das vermittelt in irgendeiner Form, dass das eine besondere Konstellation irgendwie ist, dass das die nächsten Jahre super sein können, dass Olympia dann 2020 als das Ziel am Ende, wo alle zusammen sein können, ist das so eine Vision, die in euren Köpfen ist?
Naja, ich denke schon, vor allem wissen wir ja auch, wie viele gute und auch immer noch junge Spieler wir haben. Man sieht es ja jetzt, abgesehen von der BBL, wie viele gestandene Spieler jetzt schon dabei sind, auch bei uns oder auch jetzt im Ausland, wenn man jetzt sieht, dass Mike hat in Belgrad und jetzt ist er in Tel Aviv, man hat Johannes, der jetzt nach Spanien geht, Robin hat in Spanien. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir jetzt deutsche Spieler in Deutschland spielen, sondern es geht schon immer mehr nach Europa und das hilft uns natürlich auch als Nationalmannschaft.
Mhm. Aber ihr merkt schon, dass es irgendwie vielleicht eine besondere Konstellation ist, dass es irgendwas, man denkt, wow, also auch mit euch selbst. Ich meine, du warst sehr begehrt auf dem Markt, Daniel ist jedes Jahr aufs Neue von allen Mannschaften immer begehrt. Merkt man das irgendwie, dass das ein besonderes Zeitalter ist mit deutschen Spielern?
Ja, ich meine, man bekommt schon mit, was halt gesagt wird und ich meine auch die Leistung, die wir jetzt letztes Jahr in der EM gebracht haben, war eigentlich eine relativ junge Mannschaft, jetzt abgesehen von Nowitzki, der dabei war, aber haben wir gut präsentiert, waren halt nicht erfolgreich, aber ich denke, das kann man gut in die Zukunft jetzt mitnehmen und versuchen halt, wenn alle halt zusagen und wir komplett sind, dass wir dann zuversichtlich sind und auf jeden Fall selbstbewusst auftreten können.
Ja, also mit den Zusagen und Absagen, da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, weil das ist ja auch immer so ein Spezialfall in Deutschland. Jetzt mal zu euch selbst, unterschiedliche Werdegänge. Der eine über die Vereine, Braunschweiger Kind, dann Ulm, dann Bamberg. Du hast diese College-Karriere irgendwie gemacht. Jetzt ist in Deutschland, sagen, wenn man sich mit den DBB-Trainern unterhält im Nachwuchsbereich, die sagen, mit dem College, das ist immer so eine Sache. Jetzt sagt der Chris Fleming, bei dir ist es eine Ausnahme, du hast da echt was gelernt. Kannst du so im Nachhinein verstehen, dass deutsche Trainer auch sagen, eigentlich ist der Weg besser, nicht aufs College zu gehen oder sollte man das einfach individuell entscheiden, jeder für sich?
Ich denke, das sollte man individuell auf jeden Fall entscheiden. Und man muss halt auch schauen, wo man aufs College geht. Mhm. Also ab und zu ist es halt eine Fassade, man kommt halt mit, okay, man will auf ein großes College irgendwie kommen, ein gutes Lifestyle dort haben und dieses Erlebnis irgendwie mitnehmen, aber ab und zu ist halt ein kleineres College die bessere Option für einen Spieler und halt diese Realität einzusehen, ist halt ein Schritt, der nicht so einfach ist. Und man muss einfach nur in eine Situation kommen, wo man in der Lage ist zu spielen, aber halt auch gleichzeitig ein gewisses Niveau hat, dass man sich auch weiterentwickeln kann. Und wenn man halt so eine Situation findet und die Möglichkeit hat, so eine Situation zu bekommen, dann würde ich sagen, nimm die Situation. Aber wenn, es muss halt stimmen.
Ja. Wie war das, hast du nie Bock gehabt, aufs College zu gehen?
Naja, ich meine, ich habe mir klar Gedanken darüber gemacht, aber ich habe damals dann im Braunschweig, glaube ich, wurde ich von Sebastian Machowski dann auch in den Erstligakader mitten der Saison berufen, da hat er mich auch gefragt, ob wir in College oder ob er das machen kann. Und da habe ich gesagt, dass ich dann die Chance so nutzen möchte. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein falscher Weg, würde ich nicht beschreiben mit College. Aber man sieht ja jetzt bei uns jetzt mit Maudo, mit Patrick, Nils, ich meine, Makai ist jetzt auch noch, aber es sind genug Spieler, die am College waren und danach auch einen Schritt in die großen BBL-Clubs gemacht haben, jetzt mit Maudo und Patrick nach Bamberg, Nils in Berlin. Und deswegen, wie Mauro schon gesagt hat, man muss halt gucken individuell, wie es passt. Es ist genauso, wenn du in Europa bist oder in Deutschland als junger Spieler, du musst halt den perfekten Verein, der Trainer, der zu dir passt und einfach die Chance kriegen, da zu spielen.
Das heißt ja immer, auf dem College wird man nicht so eingesetzt, was so die Position betrifft, dass man irgendwie vielleicht, dass die nicht so darauf achten, was für dich die beste Position wäre, sondern die achten darauf, wo du da am besten in die Mannschaft passt.
Ich denke, weil es ist halt ein anderes Spiel ist in Amerika auf dem College. Also die Athletik ist ein anderes, was man jetzt hier in der Jugendbereich in Deutschland sieht. Und ich glaube, das ist ein Grund, wieso halt einige Spieler dann die Position wechseln, wenn sie aufs College kommen. Mhm. Oder halt eine andere Position sind, als was sie sich erhofft oder erwartet haben. Ist auf jeden Fall ein anderes Spiel. Und man muss halt als Spieler wissen, ob man halt in diesem Spielstil erfolgreich sein könnte. Mhm. Und als ich halt vor der Entscheidung stand, habe ich mir auch schon, als ich dachte, dass ich in der Lage bin, halt weiterhin meine Stärken, die ich habe, auch in Amerika weiter vorzusetzen. Und im Endeffekt ist es dann auch so passiert und ich habe mich noch weiterentwickelt und dazugelernt.
Mhm. Hast du vielleicht mal gegen Mackay gespielt? Ich habe nur gesehen, ihr habt einmal gegen Yale gespielt, da war er
ja
schon auch
da. Also, ja klar, also wir waren in der gleichen Konferenz, das heißt, wir haben zweimal im Jahr gegeneinander gespielt.
Okay, cool.
Hast du beide verloren, dass du es nicht sagst, oder?
Wir haben zweimal gewonnen. Ich weiß es, um ganz ehrlich zu sein. Okay. Ja, aber die haben uns schon geschlagen, also die waren schon gut. Aber ich meine, kannst mal Kai selber fragen. Ich habe eigentlich ganz gut gespielt, ich spiele jedes Mal gegen ihn. Also.
Vergleicht euch doch mal. Also das heißt ja immer, man muss sich entwickeln als junger Spieler, ne? Immer wieder aufs Neue. Du hast jetzt im ersten Interview bei mir auch gesagt, ich bin hier, um zu lernen in diesem Sommer. Vergleicht euch doch mal jetzt Daniel Theiss 2015, 2016, Mauro Loh 2015, 2016. Wie habt ihr euch verändert in den letzten 12 Monaten? Also du hast eine unfassbare Anzahl an Spielen gespielt, Euroleague, immer wieder bam, bam, bam. Trainer, der den Arsch tritt ohne Ende, so wie ich das gehört habe. Wie verändert man sich?
Naja, für mich war es natürlich erstmal der nächste Schritt mit der Euroleague. Ich habe die jetzt 3 Jahre davor habe ich Eurocup gespielt, 2 Jahre mit Ulm, 1 Jahr auch mit Bamberg. Und mein Ziel war natürlich, irgendwann Euroleague zu spielen gegen die besten Mannschaften. Und dann war es halt soweit, nachdem wir die Meisterschaft auch gewonnen haben, dass wir uns dafür qualifiziert haben. Und es hat natürlich unglaublich Spaß gemacht auch. Ich habe mich dadurch auch sehr weiterentwickelt, auch das Spiel natürlich noch mehr verstanden. Gegen große Namen gespielt, dadurch, dass wir halt auch eine unglaubliche Saison gespielt haben, durften wir lange dabei bleiben.
Was kannst du denn heute besser als vor einem Jahr? Oder was ist anders?
Anders. Ich denke, dass ich einfach von meinem Spiel einfach, wie gesagt, noch mehr Spielverständnis habe und auch noch körperlicher spiele. Und man sieht auch, dass man in der Euroleague wirklich noch ein bisschen mehr mit Köpfchen spielen muss in gewissen Situationen.
Wie ist es bei dir? Letztes Jahr ja zur Nationalmannschaft gekommen, so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Dieses Jahr als Starting Point Guard. Wie hat sich dein Spiel noch verändert im letzten Jahr? Hat man dich, oder hast du dich selber schon so ein bisschen darauf eingestellt, jetzt irgendwie Profi zu werden, wie man in Europa spielt, oder hast du es einfach auf dich zukommen lassen?
Also ich habe schon versucht, mich dafür vorzubereiten, aber es ist schwierig, halt vom College dann direkt Nationalmannschaft zu spielen und dann halt auch auf so einem großen Turnier, wie es halt letztes Jahr war. Aber ich denke, dass ich viel dazu gelernt habe, als vor allem jetzt Point Guard zu spielen. Also ich habe mich immer als Point Guard gefühlt und habe auch meine ganze Karriere Point Guard gespielt. Aber in Amerika ist das Niveau halt nicht so hoch wie hier in Europa und in der Bundesliga. Mhm. Das heißt, Point Guard halt auf diesem Niveau zu erlernen, ist eine ganz andere Sache. Man kann halt Schnelligkeit haben oder gewisse Fähigkeiten, aber man muss halt auch auf einem hohen Niveau halt das Spiel verstehen. Und ich habe halt auf diesem Niveau nie gespielt. Deswegen bin ich jetzt hier und lerne halt gerade sehr viel dazu. Und ich denke, dass ich in dieser Hinsicht viel gelernt habe in den letzten 12 Monaten.
Ein ständiger Lernprozess, dass man irgendwann mal glaubt, also es kommt immer wieder was Neues dazu.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch das Schöne am Sport, vor allem am Basketball. Es gibt immer was man dazulernen kann.
Ja, und dann geht man zwischendurch wieder in die Summer League, da ist wieder alles anders, oder? Und was macht man da? Wie sind da nur die Erfahrungen, dass man dann einfach sagt, okay, jetzt ist nicht die Mannschaft wichtig, jetzt bin ich wichtig, jetzt muss ich kurz auch mal in den 8 Minuten zeigen, was ich drauf habe?
Ja, klar, es ist eine andere Natur. Ja, aber was soll man sagen, ist schon eine andere Situation, aber man muss halt das Beste daraus machen. Es gab jetzt nicht irgendwie so eine gewisses Mindset, das ich jetzt unbedingt hatte, jetzt ich muss so und so spielen. Ich habe einfach versucht, meine Stärken auszunutzen. Sobald ich eine Chance bekommen habe, habe ich sie versucht zu nehmen und nichtsdestotrotz halt trotzdem versuchen, so ein bisschen im System der Mannschaft zu bleiben. Okay. Man soll ja nicht zu egozentrisch sein oder sticht man ja auch schlecht heraus. Also man muss eine gute Balance finden und
Also der Traum ist noch da bei euch beiden.
Das auf jeden Fall. Ja. Ich meine, man sieht ja, wenn man jetzt nochmal sieht mit Rodriguez, Sergio Rodriguez, der war in der NBA, hat sich wirklich durchsetzen können. Und jetzt ist er, nachdem er Euroleague gewonnen hat und als MVP von Euroleague vor, ich glaube, 3 Jahren war es jetzt, ist er jetzt mit 28, 29 dann wieder in die NBA gegangen.
Schon, hätte ich nie.
Und hat nochmal die Chance bekommen. Also es ist nicht so, dass man jetzt ab mit 24, 25 oder so ist es vorbei.
Tibor auch kein abschreckendes Beispiel mit dem Trade jetzt und das ganze Jahr D-League rauf, runter, jetzt haben sie ihn rausgeschmissen quasi und ist egal.
Ja, man muss, das ist glaube ich auch, wie vorhin schon das Thema war, dass man halt die richtige Situation einfach finden muss und wo es passt. Ich meine, wenn man Dennis als Beispiel hat, am Anfang, Dennis hat im ersten Jahr, musste auch in die D-League gehen, musste Spiele da machen und Spielpraxis zusammen. Manchmal hilft es dir, dass du dich da noch beweisen kannst und dann in dein NBA-Team wieder reinzukommen. Manchmal bringt es halt weniger, also das ist halt auch von Spieler und Team immer anders.
Wie oft beschäftigt, also wie viel beschäftigt man sich eigentlich so damit im Jahr mit der eigenen Zukunft? Also ihr könnt jetzt immer sagen, okay, ich bin fokussiert auf Basketball, aber ich meine gerade bei Daniel, glaube ich, die letzten Monate, was allein wir schon für Gerüchte gehört haben, wer alles bei dir angerufen haben soll, was weiß ich, wie viele Vereine, wie viel kriegt man da mit? Oder sagt der, fragt man den Agenten jeden Tag, wer hat angerufen? Oder sagt der einmal die Woche, pass mal auf, ich erzähle dir nur die 3 besten Witze des Tages.
Naja, ich denke, es ist eine andere, oder es kommt auf die Situation noch an, wenn man jetzt noch, wie ich, Vertrag hat und in einer super Situation ist mit Euroleague, mit Meisterschaft und alles Möglichen, beschäftigt man sich weniger damit, dann ist es halt so, dass man wirklich, oder ich sage, Adam Müller, er macht das schon und ich konzentriere mich wirklich auf den Rest. Ich denke, wenn man dann, ich weiß, mit Marode sieht, wenn man nach dem College ist, nach dem College ist vielleicht die erste und vielleicht auch die größte Entscheidung, die er treffen muss in seiner Karriere. Das ist, denke ich mal, was anderes. Aber bei mir muss ich sagen, dadurch, dass ich in einer super Situation bin, noch Vertrag habe, also war es wirklich so, dass ich mich damit wenig beschäftigt habe.
Ist man denn nicht neugierig? Ruft man da ab und zu mal an und sagt, sag mal, wie ist denn so? Also
ja, ist man neugierig, weil es ja vielleicht auch dann ist für die nächsten Jahre, wie es ist. Ich meine, wenn Vereine Interesse haben, dann besteht das natürlich auch die eigene Leistung und auch mit dem Teamerfolg und dann auch die eigene Leistung, die ich natürlich in der Bundesliga, aber auch Euroleague gezeigt habe.
Wie war das bei dir? Bei dir war doch bestimmt nach der EM dann der Teufel los, oder?
Ja. Hauptsächlich halt nach der Saison auf dem College. Ich habe halt versucht, mich nicht ablenken zu lassen und habe mich halt einfach nur auf die Saison konzentriert. Aber sobald die halt vorbei war, war es schon ziemlich stressig, muss ich sagen. Vor allem, weil ich dann halt noch Summer League gespielt habe, was ein Workouts gemacht habe in Amerika. Und halt gleichzeitig halt versucht, irgendwie zu entscheiden, wie meine Zukunft dann aussieht. Also das war schon eine stressige Zeit, auf jeden Fall. Und man ist halt neugierig und versucht herauszufinden, wie sehen die dich oder wie ist diese Option und was hat man über die gehört und versucht halt so viele Informationen wie möglich irgendwie zu sammeln, um halt eine Entscheidung zu treffen. Aber ich bin froh mit der Entscheidung, die ich getroffen habe. Und,
hast du denn Daniel vorher angerufen?
Daniel habe ich nicht angerufen, aber Patrick habe ich angerufen.
Ah, okay, er hat gesagt, alles super hier. Also der
ja, ist klar, von seinem Kollegen. Ich habe Patrick auch angerufen,
kommt daher, dass Patrick das Jahr davor mich angerufen hat.
Der Grund, wieso ich auch Patrick angerufen habe, ist, weil er das sein erstes Jahr halt gerade da gemacht hat und auch von Amerika, vom College halt auch nach Europa gekommen ist. Deswegen dachte ich, es wäre ganz, ganz smart, eigentlich so seine Meinung irgendwie zu holen. Und er hat auch nur gut über Bamberg geredet und ich meine. Das war für mich die beste Entscheidung.
Ja, der Coach ist ja ganz begeistert gewesen in Bamberg von seiner Mannschaft. Er hat im Laufe der Saison irgendwann mal zu mir gesagt, das ist der professionellste Haufen, den er jemals hatte. Was mich so ein bisschen wundert, Daniel, ist, dass so Typen wie du oder auch Elias und auch andere, die sind keine 25, Frau, Kind, verheiratet, so gesettelt, wo man immer denkt, ja, Wahnsinn, also normalerweise geht auch die Post ab oder man denkt, das hat noch 10 Jahre Zeit, aber das merkt man bei immer mehr Sportlern irgendwie, habe ich das Gefühl. Ist das so ein Trend, ist ein doofes Wort, aber wie kommt das irgendwie?
Naja, ich meine, ich muss sagen, dass wir vor allem jetzt bei uns im Team hatten wir die perfekte Mischung, wir hatten trotzdem genug Spaß, ob es im Training war, auch außerhalb, wir haben uns als Team getroffen haben, was unternommen haben und aber wir mussten auch immer wieder den Schalter umzulegen, wann es heißt, wirklich zu arbeiten, professionell zu sein in der Halle. Und ich denke, dass der Coach auch das gemerkt hat, dass er genau so ein Team gefunden hat, die wissen, wann sie arbeiten müssen, obwohl sie auch vielleicht viel Spaß haben dabei. Und das hat halt perfekt gepasst. Und so konnte er nicht meckern, weil ich meine, so wie die Saison lief mit den ganzen super Spielen, die wir gemacht haben, da hat er halt auch nicht wirklich Grund gehabt zu meckern, weil, wie gesagt, wir hatten Spaß und haben halt auch professionell gearbeitet. Und dadurch, dass natürlich...
Aber so jetzt insgesamt jetzt so nochmal dass man sich so jung bindet und settelt irgendwie? Das ist so Zufall, dass das bei euch so mehrere machen? Oder auch im Basketball, ich das Gefühl, das ist nochmal anders als im Fußball, dass es irgendwie ruhigere, bravere Typen sind? Oder?
Das sind wir jetzt genau das Gegenteil, Mauro und ich. Nein, aber es kommt natürlich darauf an. Also wie gesagt, also ich weiß, bei uns war es letztes Jahr schon, dass wir, sagen wir mal, 80% aus der Mannschaft mit verheiratet und Kinder hatten. Mhm. Und ja, natürlich hilft es vielleicht auch für die Teamchemie, dass die Frauen, die Spielerfrauen sich untereinander auch gut verstehen, dass sie sich, ob sie sich mit den Kindern treffen oder so, auch einfach mal auch rausgehen. Das hilft natürlich auch, wenn man als Spieler nach Hause kommt und sagt, mit der Familie geht's gut, die Familie ist glücklich. Mhm. Jetzt gerade, wenn man aus dem Ausland kommt, wenn man jetzt als Nikos als Beispiel nimmt, seine Frau und seine Kinder fühlen sich in Bamberg wohl, weil einfach das drumherum passt, dann ist er natürlich, denke ich, auch noch ein Stück glücklicher, weil er kommt nach Hause, alles passt, seine Frau ist glücklich und so kann er sich halt noch mehr auf Basketball und den Rest konzentrieren. Ja. Man muss sich nicht noch Gedanken machen, dass zu Hause vielleicht den Kindern, die haben keinen Spaß, denen geht's nicht so gut, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen, sondern das genau so, dass er den Kopf frei hat.
Man wundert sich ein bisschen, weil jetzt einen normalen Job, sage ich jetzt mal, in der Wirtschaft, das ist ja oft zuerst die Karriere und dann die Familie, so ungefähr Mitte 30 man dann Frau und Kinder oder die Frau an Kinder kriegen. Und deswegen war ich so ein bisschen, das fand ich ganz lustig, dass da so eine Konstellation ist. Jetzt hockt man jetzt ständig aufeinander. Also ihr habt jetzt gemeinsame Wochen, ihr werdet euch die nächsten 10 Monate so häufig sehen. Wir beide, wirst ihn häufiger sehen als deine Frau und dein Kind wahrscheinlich. Was sind da so die Grundvoraussetzungen? Also wie kommt man da irgendwie zusammen? Wie wächst sowas? Also man muss ja miteinander klarkommen.
Irgendwie. Ich kann nur vom letzten Jahr wie so aufschreiben, dass wir da wirklich alles hat gepasst. Wir hatten keinen jetzt dabei, der irgendwann, wo man sich dachte, da geht mir jetzt auf die Nerven, ich muss ihn nicht mehr sehen. So ist es jetzt hier im Sommer auch. Wir haben klar, man irgendwann Tage, wo man sich denkt, da muss ich die schon wiedersehen und halt nicht schlimm, sondern irgendwann denkt man sich auch, ich würde gerne mal nach Hause gehen und einfach die Zeit genießen. Deswegen haben wir zwischendurch, wenn wir mal einen Tag natürlich frei hatten, das Maul mit seinem Berlin, kann man ihn nicht nehmen.
Die Sehnsucht ist doch noch da.
Nach Berlin.
Auf jeden Fall.
Dadurch, dass Patrick und ich immer noch ein bisschen Ärger mit Bamberg, wie klein Bamberg doch ist, in Berlin in New York, wo er gelebt hat. Aber nein, also es passt schon, es muss halt passen, das im ganzen Team, dass man halt wirklich gut miteinander auskommt, gerade jetzt, sag ich mal, jetzt in der Qualität, dass wir 3 Wochen am Stück unterwegs sind.
Wie findet ihr das so mit dieser Euroleague jetzt? Also das ist ja ganz neu, fast eine geschlossene Gesellschaft wird das jetzt werden, 16 Vereine, 30 Spieltage garantiert, dann erst Playoffs, man spielt ja quasi in 2 verschiedenen Ligen, jetzt wirklich 2 Saisons, sag ich mal. Wie findet ihr die Entwicklung, dass es sowas gibt?
Wenn man die Spiele zusammenrechnet, sind es ja eigentlich, ich glaube, 8 mehr für uns in der Euroleague jetzt in der regulären Saison als letztes Jahr. Und im ersten Moment kommt es, oder denkt man natürlich, oh, eigene Liga sind 30 extra Spiele, aber ich glaube, letztes Jahr waren es 10 oder 12 in der ersten Runde und 10 in der zweiten. 14 erste Runde sogar.
Nee, 14 in der zweiten, oder?
Und 10 in der ersten, ja. Also waren es 24, das heißt, es sind eigentlich nur 6 Spiele mehr. Mhm. Und ja, ich denke, als Spieler, man spielt nicht mehr, als man trainiert. Natürlich wird es durch das Reisen einfach noch anstrengender, wenn man jetzt 4-mal nach Istanbul muss. Mit Moskau, Kasan. Natürlich sind das weite Reisen und dann auch den.
Und dieses Konstrukt, wie gefällt euch das? Also glaubt ihr das so? Sagen wir mal, das wird jetzt eine europäische NBA. Ja? Also 16 Vereine, die spielen da immer drin, können nicht aufsteigen, nicht absteigen und das ist einfach fix. Ist das gut für Basketball in Europa? Kann man das, dieses NBA-System nach Europa einfach so transportieren? Der europäische Fan, Aufstieg, Abstieg, nur der Meister darf Champions League,
naja, spielen. Ich glaube, es sind von den 16 Mannschaften sind 12 fix.
Und es wird darauf hinauslaufen, dass es dann irgendwann in 2-3 Jahren.
Ja, ich denke, ja, ist natürlich nicht falsch, wenn man das so macht, aber es ist natürlich auch vielleicht, naja, nicht weniger Anspruch für andere Teams, aber wenn jetzt, sag ich mal, in Russland gibt es genug Teams und die genug Geld haben, auch wenn man jetzt sieht, dass zum Beispiel Khimki Moskau oder auch Kuban, die letztes Jahr das Final vorgespielt haben, im Eurocup spielen, gerade weil sich das System so geändert hat, ist es natürlich dann für die wieder blöd. Aber generell ist es natürlich gut, wenn man alle in einer Gruppe hat, weil dann kann man nicht sagen, oh, wir hatten Losglück, hätten wir die andere Gruppe gehabt, so spielst du einfach gegen jeden 2-mal und wenn du gut genug bist, dann kommst du halt in die Playoffs und wenn nicht, dann kannst du halt nicht eine Ausrede suchen und von wegen, ja, wir haben Pech in der Auslösung und die gesetzten Teams waren halt zu schnell.
Ja, das stimmt.
Sondern so hast du einfach die Chance und ich meine, man muss sich halt dran gewöhnen mit dem Rhythmus, wenn man vielleicht auch Dienstag, Donnerstag, Sonntag spielt. Mit Reisen.
Ja, also es gibt auch 5 oder 6 Wochen, da spielt ihr Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Sonntag. Das ist natürlich dann schon knackig.
Da ist natürlich der Vorteil, dass wir so einen breiten Kader haben.
Ja.
Schau mal, wir haben jetzt
16 Leute.
16 Leute ohne wirklich Junge, glaube ich, sogar gezählt und das brauchen wir auch, denke ich.
Ja, das wird dann schon hart. Und nächstes Jahr kommt dann noch der neue Fieber-Terminplan hinzu.
Bedeutet, dass die Quali-Spiele in der Saison gespielt werden.
November 2017.
Wo naja, ich denke, ja, ich meine, es gab ja jetzt schon den Konflikt mit Fieber und Euroleague. Und ich weiß nicht, wie, wenn ich den Spielplan jetzt so sehe, wo es denn die Möglichkeit geben soll, noch, ich weiß ja nicht, dann 3, 4, 5, 6 Quali-Spiele zu spielen.
Also das wie funktioniert das dann mit den Trainingslagern und mit dem Training?
Das vorgesehen ist, dass im November zum Beispiel
genau.
Wie beim Fußball. Das also spielen wir einfach Spiele ohne jetzt ein Trainingslager.
Ja, triffst du dich vielleicht 2, 3 Tage vorher und dann spielst du. Ja. So wollen das wie im Fußball machen. Aber ja, ich meine, zum Glück müssen wir uns damit nicht beschäftigen.
Ihr werdet quasi vor Tatsachen gestellt dann.
Ich denke, ja. Vor allem aber werden halt alle Großnationen ja dann hätten Probleme, weil alle Spieler spielen. Entweder die NBA-Spieler könnten ja so oder so
gar nicht mehr. Die kommen so, es wird dann wahrscheinlich sowieso diesen Konflikt geben.
Die können so oder so nicht mehr mitmachen, die NBA-Spieler dann herüberkommen für 2 Spiele oder sowas und dann wieder gehen. Dann mit der ganzen Euroleague, alle Top-Nationen spielen, alle Spieler in der Euroleague. Und ich denke, bis dahin ist noch ein langer Weg. Wenn man jetzt sieht, dass der Spielplan, wir spielen Euroleague bis, ich glaube Anfang April, ist komplett voll.
Ja, also ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Alle sagen, keiner weiß, wie es funktionieren soll. Und man geht so sehenden Auges mit diesem Streit Fieber Euroleague in die Katastrophe. Aber wir werden das nächstes Jahr dann, dieses Jahr wird sich, glaube ich, nichts mehr tun. Da wird einfach gespielt und fertig. Ja. Wie viel Urlaub braucht denn so ein Basketballer im Sommer? Angenommen, man ist jetzt gesund, man hat jetzt die Saison ist zu Ende, man muss keine Verletzungen auskurieren. Was ist so, wo ihr sagt, das ist eine Zeit, die brauche ich für mich und danach kribbelt es auch wieder?
Ich habe jetzt lange keinen Urlaub gehabt, um ehrlich zu sein.
Also, das ist professionell.
Aber um ganz ehrlich zu sein, ich denke, es ist schon wichtig, mal ein bisschen Pause zu bekommen. Der Körper braucht halt mal eine Pause. Muss ein bisschen sich regenerieren. Ich bin eigentlich immer so einer, wenn ich eine Woche kein Basketball spiele, dann fängst du schon an. Denke ich nach und sage, hey, ich muss eigentlich in die Halle, ich muss ein bisschen werfen.
Hey.
Das ist eigentlich so meine Natur. Man muss mich eigentlich zwingen, so ein bisschen Pause zu machen, eigentlich. Momentan habe ich lange keine Ferien gehabt, das heißt, gerade würde ich es schätzen, ein bisschen Pause zu bekommen, aber generell, ich weiß nicht, was sagst du?
Naja, ich will das dann nächstes Jahr mal von dir genauso hören, dass du nach einer Woche wieder kribbelst, wenn du knapp 90 Spiele oder so gespielt hast.
Vielleicht nicht kribbeln, aber es ist so eine mentale Geschichte. Mental denkst du halt, irgendjemand trainiert gerade, ich sollte auch trainieren oder sowas in der Art, denkt man halt.
Und so länger man noch Pause macht, umso länger brauchst du wieder
Genau, und du denkst so, mein Wurf geht weg oder mein Dribbling geht weg, ich muss eigentlich, das ist so eine mentale Sache eigentlich. Am liebsten würde ich durchspielen Basketball und mein Körper fühlt sich halt perfekt.
Das kommt natürlich aber auch drauf an. Also ich meine, also dieses Jahr waren es jetzt nach dem letzten Saisonspiel bis ersten Jahrgang, was war 5 Wochen. Ich glaube, das gab es vorher noch nie. Also das war wirklich so, dass man konnte gut abschalten, man konnte 2 Wochen mal gar nichts tun oder so. Das ist natürlich auch unterschiedlich. Wenn ich jetzt an Nikos Thesis denke, der hat jetzt die letzten, ich glaube, seit der U16 spielt oder so, oder U18, hat er nicht einen Sommer keine Nationalmannschaft gespielt, hat wirklich jetzt 15 Jahre fast durchgespielt und vielleicht ab und zu mal eine Woche oder wenn er zu Hause war, gehabt. Also wie gesagt, also ich freue mich immer, wenn man wirklich mal nach einer langen Saison Abstand halten kann vom Basketball, vom Sport, eigentlich wirklich gar nichts damit zu tun hat. Bei mir ist es dann in dem Moment nicht so, dass nach einer Woche mir denke, muss man was tun, sondern brauche schon ein paar Tage mehr. Vor allem, wenn ich dann weiß, ich habe 5 Wochen Zeit, dann kann ich wirklich mit klarem Kopf und ganz entspannt 2 Wochen mir nehmen, weil ich weiß, ich habe immer noch 3 Wochen, um wieder fit zu werden.
Mhm. 4 Jahre Amerika waren das jetzt, oder?
Nee, sogar 5. Das waren so 5 Jahre mit der Prep School.
Und wie viel Amerikaner steckt so in dir drin?
Das Thema.
Also, die Jungs denken sehr viel. Meiner Meinung nach nicht so viel.
Also scheint ja doch ein bisschen was dran zu sein. So.
Nein, das sagen die nur, ich weiß gar nicht, wieso die das sagen, weil ich halt 4 Jahre auf dem College war, sagen die das. Ansonsten sehe ich gar keinen Grund, dass man mich als Amerikaner bezeichnen würde. Nee, also
ein paar Sachen vielleicht.
Ich bin schon sehr europäisch eigentlich. So. Verhaltensweise und die Art und Weise, wie ich denke und mich benehme, denke ich mal. Aber ich meine, ich war jetzt schon 4 Jahre drüben. Ich war in New York. New York ist halt eine ziemlich europäische Stadt,
ja.
Multikulturell und ziemlich ähnlich wie Berlin. Auch ein Grund, wieso ich da hingegangen bin. Das heißt, ich habe nicht das echte Amerika richtig kennengelernt. Ich habe eher ein multikulturelles Amerika mitbekommen, würde ich sagen.
Nicht mal rumgefahren oder sowas? War irgendwie
man so ist halt schon so ein bisschen über Amerika gekommen, wenn man halt gespielt hat und gereist. Ich war auch Los Angeles und San Francisco und Westküste ein bisschen. Ich meine, ich höre sehr viel Hip-Hop.
Okay.
Aber das habe ich auch schon getan, bevor ich nach Amerika gegangen bin.
Daniel hat gerade so gelacht, weil irgendwas ist ja wohl dran.
Nein, das macht schon Spaß, weil wir sind so gerade mit, sag ich mal, jetzt Patrick, der auch im College war, Nils noch dabei. Das ist halt. Maud ist auch so einer, der springt auch gerne und so Sachen an und macht sich darüber dann Gedanken. Und dann, okay, jedes Mal.
Du kommst ein bisschen
und denkst dann immer, hey, wieso bin ich denn Ami? Warum sagt ihr das? Maud ist auch einer, der kommt dann immer mit seinem Hoodie, hat die Kapuze komplett zugeschnürt und sitzt eigentlich nicht da. Und deswegen dann ärgert man ihn, sagt halt immer, guck, jetzt läuft schon wieder wie so ein Ami rum. Hat seine Kopfhörer eigentlich nicht in den Ohren, hängen so darüber. Okay. Und er spielt auch noch an. Und er sucht dann immer andere Dinge, wenn zum Beispiel Nizza was macht, was war letztes Mal mit
Nizza. Der echte Amerikaner in der Mannschaft.
Wenn Nizza zum Beispiel was vorne macht, wie sein Rucksack hier mit diesem Klett zu, dann sagt Mauro, ey, das ist ein richtiger Ami, man. Er lebt den Lifestyle. Ich bin gar keiner. Und das ist eigentlich immer ärgern. Das ist genauso mit der Sache mit Bamberg. Und wenn wir ihn ärgern, sagen, für dich wird das ein Kulturschock. Du kommst aus Berlin, hast in New York gelebt und jetzt kommst du nach Bamberg, wo knapp ein bisschen mehr als 60.000 Leute wohnen. Und da springt er auch immer schnell drauf an und sagt, ich muss jeden Tag noch in Berlin genießen und so. Aber deswegen, also es ist nicht wirklich viel, dass es sich wie Ami verhält. Also ich meine, das ist auch nicht.
Aber man kann sich ja schon so als junger Mensch in Amerika verlieben oder sowas. Ne? Man sagt, okay,
oh. Da hast du schon recht mit. Da ist Nils als Beispiel sehr verliebt in das Ding. Und der wird. Der verbringt doch eigentlich immer seinen ganzen Sommer in den Staaten. Ne?
Aber ich meine, auf dem College, das ist schon ein gutes Erlebnis. Also man lernt da schon Leute kennen. Und
ist ja auch so ein bisschen der kleine Star dann so als guter Sportler auf dem Campus, oder?
Ja, in Amerika ist halt Sport, hat schon einen sehr hohen Status. Und wenn man dann halt gut spielt, dann wird man schon angesehen. Ich war jetzt auf einer Ivy League Schule, das ist akademischer als im Vorrang. Nichtsdestotrotz, man lernt halt Leute kennen und man macht Freunde, die wirklich interessante Leute sind und die man eigentlich fürs Leben hat.
Mhm.
Deswegen erinnert man sich eigentlich immer gerne an die College-Jahre.
So, jetzt ganz kurz noch Nationalmannschaft zum Abschluss. Also, ISIS, leicht sensible Thema mit den Absagen, was die letzten Jahre immer war. Maud, du hast noch nicht ganz so mitbekommen, aber das zieht sich im Grunde ja schon seit Jahren ein bisschen da durch. Kann man das irgendwie, ist das ein Problem? Oder rede ich jetzt einfach nur wie ein dahergelaufener Journalist, der einfach nach irgendeinem Problem sucht?
Ja, wahrscheinlich ist halt letztes Jahr genau das gleiche Problem, wie es eigentlich lief. Aber ich denke, man muss immer gucken, was die Gründe sind für Absagen und was wirklich dahinter steckt. Ich meine, ich hatte letztes Jahr mit der Schröder-OP, dass ich danach, oder wurde es auch so gesagt, dass ich halt hätte nicht absagen müssen, dass ich ja fit war und sowas. Und genauso muss man dies Jahr einfach sehen, dass man, es gibt genug Leute, die genug Gründe dafür haben, wenn man jetzt als Beispiel ein paar nimmt, wenn man mit Mike, der einen Vereinswechsel hinter sich hat, der auch eine verdammt lange Saison hatte und als Beispiel, dann kommen noch andere einfach dazu, wie ich weiß nicht, was sonst, also ist natürlich, wir werden nicht direkt darüber informiert, jetzt kommt jetzt nicht jemand zu uns und sagt, der und der hat abgeladen, das ist der und der Grund.
Mhm.
Das sind nicht unsere Themen, sondern ich denke, man muss einfach als Außenstehender auch probieren zu verstehen, was da als Hintergrund ist und nicht einfach nur denken, oh, der hat abgesagt, der hat keinen Bock, sondern es wird schon seine Gründe haben, wenn jemand absagt und nicht dabei sein kann. Und wenn jetzt, ich meine, Per hatte jetzt auch wieder lange Saison, hat die letzten Jahre immer Knieprobleme gehabt. Und dann kann man nicht nur sagen, ja, aber er kann ja in der Bundesliga spielen und muss den Sommer spielen. Und das ist einfach, denke ich, einfach der falsche Weg, um das zu sehen. Ich denke, man sollte einfach nach vorne gucken, als Zuschauer, als Spieler wie hier, sondern nicht darüber immer meckern und gucken, wer abgesagt hat, sondern einfach froh sein, wer hier ist. Und sowas. Wir können jetzt nicht auch, wenn jetzt im Sommer, jetzt, wenn wir oft ein paar schlechte Spiele gemacht haben oder verloren, wo es dann hieß, ja, liegt es daran, dass jetzt Dennis nicht dabei ist, weil Dirk Nowitzki abgesagt hat. das können wir nicht immer nur als Ausreden nehmen oder sonst was, sondern wir müssen mit der Mannschaft, die wir jetzt haben, die sehr talentiert ist, unglaublich eigentlich jung ist, aber auch schon erfahren mit unglaublich viel, sag ich mal, BBL spielen und sowas, und daran müssen wir arbeiten. Und wenn die Leute dann wieder dazukommen, dann wird man natürlich einfach noch stärker.
Ja, ja, mir ging es also deswegen, das wollte ich auch zum Ende jetzt noch sagen, also mir geht es einfach so ein bisschen darum, dass aus meiner Sicht ist das die größte Chance, da so eine Golden Generation aufzubauen. Einfach diese Ansammlung von Talent gab es nicht, seitdem ich Basketball mache. Und das ist Wahnsinn. Und das ist schade, wenn das alles so in solchen komischen Geschichten, wie der sagt ab und der kann nicht und dann ist der in der NBA und dann gibt es das und jenes Problem. So ein bisschen wird man dann vielleicht nach irgendwann sagen, hätten wir mal die Chance genutzt. Aber deswegen ist es immer mit Olympia angefangen, ob bei euch so diese Vision, aber das fand ich geil, dass ihr direkt sagt, ich habe Olympia geguckt, ich habe auch die Vision, da hinzukommen, weil diese olympische Idee gerade so ein bisschen totgeredet wird durch vieles.
Ja, es gibt
aber
ja,
wenn ihr den Antrieb habt,
wir haben ja erstmal, dass wir uns jetzt auch nächstes Jahr, wenn wir die EM spielen, und wir haben wirklich dann den kompletten, sag ich mal, wenn jetzt nächstes Jahr, ich weiß, wie dazu kommt, ob Dennis dann dazu stößt oder auch mit Mike oder anderen noch, natürlich haben wir dann ein unglaublich gutes Team. Ob man dann um Medaille mitspielen kann, ist immer dahingestellt. Man kann auf dem Papier, wie ein Team aussieht, bringt im Endeffekt gar nichts.
Kann man sagen, die Spanier werden alt. Und
ich habe selbst vor 2 Jahren bei der Quali hieß es auch, ja, Polen, Österreich und Luxemburg, das wird Selbstläufer. Ja. So, und dann war es
schwierig.
Mehr oder weniger schwierig und hatten auch wirklich schlechte Spiele dabei. Und das müssen wir jetzt einfach so, wie gesagt, mit dem Team, was wir hier haben, wir müssen die Quali, wir wollen die souverän schaffen, schnell wie möglich.
Schafft das Fundament für die nächsten Jahre.
Und dann wollen wir nächstes Jahr als Team einfach eine Super- oder eine EM spielen und uns dann natürlich ist ja für die WM gleich qualifizieren und dann geht man Schritt für Schritt weiter.
Ja. So ist es. Und am 24. Juli 2020 geht es dann nach Tokio. Da sehen wir uns dann wieder. Nee, vorher noch. Lieben Dank.